ich habe ein durchaus sehr ambivalentes Verhältnis zu St. Pauli. Ich liebe es. Wenn ich vom Theater nach Hause komme und Reeperbahn aussteige, das hat für mich immer noch so einen Thrill, da durch diese bunte, lebendige Gegend durchzulaufen. Und gleichzeitig bin ich auch manchmal echt abgeturnt von Junggesellenabschieden. Dann läuft mir die Domina über den Weg. Meine Kinder stehen vor Plakaten und sagen, Mama, wieso hat er nichts an und wieso hat er so ein Halsband und wieso ist er an so ein Brett angebunden? Und dann muss man erstmal Sachen erklären. Aber ich finde das auch irgendwie toll. Also dieses Angstfreisein, das bin ich tatsächlich auf der Bühne leichter. Oder da ist es sozusagen einfach so antrainiert, dass man über Grenzen rübergeht, aber sich einfach nicht darüber Gedanken machen, ob da eine Grenze ist oder nicht.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute zu Gast ist die Schauspielerin Lisa Hagmeister. Moin, moin.
Morgen.
Geboren 1979 in Berlin, hast du an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert und bist seit 2006 festes Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg. Bekannt bist du durch zahlreiche Theater-, Film- und Fernsehrollen, unter anderem in Systemsprenger und zuletzt in Fatih Akins Film Amrum. Für deine Arbeit wurdest du mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Rolf-Mares-Preis und dem Boy-Gobert-Preis. Seit vielen Jahren lebst du mit deiner Familie auf St. Pauli. Liebe Lisa, du bist seit 2006 am Thalia Theater in einer Branche, in der viele ständig weiterziehen. Ist das Treue, Bequemlichkeit oder Überzeugung?
Alles zusammen. Ich habe das Thalia Theater einfach von Anfang an immer sehr gern gemocht. Das war ein gutes Zuhause für mich. Ich hatte da immer tolle Kollegen. Ich hatte nie einen Grund, weiterzuziehen. Also ich habe das zwischendurch natürlich auch immer mal in Erwägung gezogen. Es gab ja einen großen Umzug von vielen Kollegen von Hamburg nach Berlin. Und ich war damals aber erst 3 Jahre in Hamburg und hatte mir das dann gut überlegt, ob das nicht auch sinnvoll und super wäre, wieder zurück nach Berlin zu gehen. Was ich auch immer dachte, dass ich irgendwann da wieder lande. Und habe das dann sowieso angetestet und habe dann da auch nochmal ein Stück gemacht zu dem Zeitpunkt und habe dann gemerkt, nee, ich bin irgendwie mit Hamburg noch nicht durch. Ich will da noch bleiben. Ich mag das da. Und die ganze Truppe, die dann damals neu anfing mit Lux, die war auch einfach unschlagbar. Wir hatten einfach das war so eine inspirierte, tolle Crew. Und auf die hatte ich auch hier auf jeden Einzelnen wahnsinnig Lust und mit denen zusammenzuarbeiten. Und genau, dann habe ich mich doch weiter für Hamburg entschieden und ich habe es auch eigentlich nie bereut. Und abgesehen davon, ich habe hier eine Familie gegründet. Es ist wahnsinnig kostbar, die Familie nicht verpflanzen zu müssen ständig und die Kinder in der Schule lassen zu können, wo sie sich wohlfühlen. Mein Partner ist hier fest, der will hier bleiben. Also das ist natürlich ein großes Privileg, auch nicht umziehen zu müssen. Und trotzdem kenne ich auch diesen Dünkel oder beziehungsweise dieses Gefühl oder was einem gerade von anderen Kollegen auch entgegengebracht wird. Ja, du musst, das ist ja langweilig, man wird doch bequem und man muss doch nochmal die Stadt wechseln. Dieses Gaukler-Dasein auch wirklich in allen Facetten leben. Und nee, das muss ich nicht, brauche ich nicht. Ich finde, also obwohl ich das manchmal mir so angezogen habe und dachte so, ja, scheiße, und das stimmt vielleicht, aber ich habe das einfach sehr genossen, hier bleiben zu können.
Gab es denn mal einen Punkt, wo du sagst, da war es wirklich am kritischsten, weil das Angebot einfach so toll war, von einem anderen Theater wegzugehen? Oder war das immer so eine relativ gleichförmige Geschichte? Keine Ahnung, man überlegt im Dezember, ob man die nächste Saison noch macht oder wann immer man diese Entscheidung trifft. Aber diese Programme werden ja schon sehr früh gemacht, ne?
Nee, so ganz konkret gab es tatsächlich nur diesen einen Punkt, wo ich mich hätte weiter anders entscheiden können. Ansonsten verlängert sich der Vertrag immer automatisch um 3 Jahre. Und wenn man dann nicht gekündigt wird, dann geht es einfach weiter. Ja, und dazu kommt, dass sich die Arbeit innerhalb des Theaters ja auch sehr mannigfaltig gestaltet. Also man arbeitet ja trotzdem mit ganz unterschiedlichen neuen Regisseuren, wenn es gut ist, zusammen. Und man hat ja schon, ist ja jetzt nicht immer der 9-to-5-Job mit immer denselben Sachverhalten, die einen dann wahnsinnig langweilen, sondern es ist ja schon auch sehr abwechslungsreich.
Ja. Hast du trotzdem nicht manchmal Angst, so als Inventar wahrgenommen zu werden? Also als jemand, der so selbstverständlich da ist, auch das Abo-Publikum einfach nicht mehr überraschen kann, weil, na klar, bist du da seit 20 Jahren?
Auf jeden Fall. Also ich weiß das auch, das ist bestimmt auch so ein bisschen so, dass man dass man vielleicht von manchen Leuten so wahrgenommen wird, aber egal, kann ich keine Rücksicht drauf nehmen.
Nimmst du vielleicht Rücksicht dadurch darauf, indem du möglicherweise bei der Rollenauswahl vielleicht auch guckst, dass die Extreme vielleicht immer so hin und her schwanken?
Also am Theater, also wir haben geringfügig da Einflussnahme drauf. Also wir können, eigentlich werden wir nicht gefragt, wollen wir
das spielen. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ja, so ein bisschen ist es so. Aber das ist natürlich auch manchmal eine willkommene Herausforderung, dass man dann einfach sich da mal hingibt und sich also nicht nur die Rosinen rauspicken kann. Und jetzt ist es zum Beispiel auch wieder so, wir haben ja jetzt auch wieder einen Intendantenwechsel gehabt. Und dann kommt es mir auch wieder so ein bisschen so vor, ja, man muss jetzt erstmal die anderen auch vorlassen, dass die jetzt sich mal zeigen können und so. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Privileg des so ein bisschen entspannteren oder jetzt, ich muss mir nicht mehr die, also ich finde das okay. Ich kann jetzt auch mal ganz kurz das, also die anderen vorlassen. Also da bricht mir ja jetzt auch keine Zacke aus der Krone. Und klar hoffe ich auf viele tolle Aufgaben weiterhin, aber ich finde es okay, wenn ich jetzt nicht gerade nur die Protagonisten jetzt wegschleppen muss.
Und das Schöne ist, du hast immer noch viele Ausflüge in die Filmwelt und kannst dich da ausreichend zeigen. Da kommen wir noch drauf, aber erstmal gehen wir nach Hamburg vom Thalia Theater direkt in deine Lieblinge sozusagen. Welches ist dein Lieblingsgeschäft in Hamburg?
Butni natürlich.
Welcher ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Der Jenisch Park.
Welche ist deine Lieblingskneipe?
439 in der Vereinsstraße.
Welches ist deine Lieblingskonzertlocation?
Knust.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Deichtorhallen.
Wenn man so viel Kultur macht wie du, also beruflich einfach sehr viel damit zu tun hat, empfindet man andere Kultursparten als Entspannung tatsächlich? Also gehst du häufiger ins Museum oder in Konzerte?
Ich empfinde eigentlich alles als Entspannung, wo ich jetzt nicht gerade die Premiere spiele. Also auch immer die Premieren von anderen zu gucken. Aber jetzt, ja, auf jeden Fall, ich gehe total gerne ins Museum. Ich muss sagen, durch die Kinder weniger, weil die so ein bisschen muffelig da sind.
Oh, Museum. Ach, das ist aber komisch, dass Kinder im Museum muffelig sind. Das sind aber die einzigen Kinder der Welt.
Ich glaube auch, das sind die einzigen Kinder der Welt. Aber auf jeden Fall, das ist dadurch ein bisschen weniger geworden, leider. Aber das kann ja wieder anders werden.
Ja, ganz bestimmt. Gehst du denn tatsächlich auch immer wieder in Stücke im Thalia? Also?
Ja, also ich versuche auf jeden Fall, die Kollegen alle anzugucken mit ihren Premieren. Also das finde ich schon einen coolen Support, den man sich...
Gibt es da so eine Thalia-Mitarbeiterloge dann oder sitzt man immer woanders?
Immer woanders, ja.
Okay, gibt es denn einen Lieblingsplatz im Publikum für dich? Also wenn du sagst, wenn ich die freie Auswahl hätte, wo soll ich mir eine Karte kaufen, damit ich einen guten Überblick habe?
Also ich finde im Parkett so die ersten 8 Reihen finde ich super, also... Unter diesen Balkonen, finde ich, hat man oft eine schlechte Akustik. Also das würde ich mir anders überlegen dann. Oder eben in den Logen, die sind auch alle super eigentlich. Loge erste Reihe, perfekt.
Ja, sehr schön. Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/Elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/Hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Was stört dich denn am meisten am Publikum? Also es gibt ja so diese Ideen bei Opern, dass wenn einer hustet, dass dann alle husten. Gibt es so Merkwürdigkeiten, wo du sagst, oh, das bringt mich echt aus dem Tritt?
Also es kommt durchaus vor, dass Leute in der ersten Reihe sitzen und schlafen.
Oh, und das siehst du dann. Also die Scheinwerfer sind dann da nicht so hell. Ja.
Auf jeden Fall sieht man das. Ich gucke auch gerne manchmal ins Publikum, einfach auch um Kontakt aufzunehmen, weil ich so diese Durchlässigkeit zwischen auf was auf der Bühne passiert und was runtergeht oder diese Kommunikation, ich mache hier aber auch gerade Theater für dich, sozusagen das mitzuerzählen, das macht mir irgendwie Spaß. Und das bringt mich dann nicht also wirklich raus oder so. Ich finde das dann eher amüsant.
Also du bist auch jemand wie Merlin Sandmeier, der, als ich letztes Jahr im Thalia war und durch Heuschnupfen dreimal hintereinander sehr laut niesen musste,
der dann, Gesundheit gewünscht sagte. Hat. Ja, genau. Das ist der gute Ton bei uns. ja.
Wie war denn die Lisa, als sie hier vor 20 Jahren nach Hamburg kam?
Ich kam damals aus Düsseldorf. In Düsseldorf hatte ich mein erstes Engagement. Da war ich 3 Jahre. In Düsseldorf bin ich eigentlich, das war für mich so ein super Start. Das war nicht so ein Haifischbecken. Und die hatten trotzdem gutes Geld, sozusagen Kultur zu machen und gute Leute ranzuholen. Und da war ich so ein bisschen so die junge Neue. Ich konnte da viel spielen und mich ausprobieren. Und dann, es war da ein Intendantenwechsel und ich war vorher mal hier gewesen am Thalia-Theater und hatte mir was von Thalheimer angeguckt mit Hans und Felix und Maren und so und fand das super und hatte davor auch Ehrfurcht und war davon irgendwie beeindruckt, weil das so ein bisschen sowas ganz anderes war, als was wir da gemacht haben. Und dann habe ich unserer Chefdramaturgin Rita Thiele gesagt, die dann auch ans Schauspielhaus gegangen ist als Chefdramaturgin, ach, ich würde so gerne ans Thalia, weil da eben auch so ein Wechsel dran stand. Und um es kurz zu machen, das hat dann irgendwie alles auf wundersame Weise sich gefügt und geklappt. Und es war hier ein Ensemble, was schon, würde ich mal sagen, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen diverser war. Also da waren so die Leute, die so die Protagonistenrollen gespielt haben und dann so ein bisschen kamen dann so welche nach und welche, die immer die schönen großen Rollen gehabt haben. Und es war so ein bisschen so ein, also nicht ganz so gleich und wir sind Freunde, so als was dann später kam.
Es waren Stars und es gab das Ensemble.
Genau, so ein bisschen so. Und ich habe gemerkt, ich musste mich da am Anfang schon so ein bisschen wärmer anziehen. Also es war jetzt nicht, niemand war blöd zu mir oder so, aber ich war so ein bisschen auf mich allein gestellt und musste mich erstmal so ein bisschen durchboxen. Und ich war schüchtern und so ein bisschen, also das ist vielleicht sowieso sowas, ich bin eher so ein bisschen zurückgenommen und bin jetzt nicht so jemand, der nach vorne prescht und sich alles krallt, sondern ich bin so ein bisschen abwartend. Und genau, ich glaube, ja, das würde mich vielleicht so ein bisschen beschreiben. Ich habe erstmal so geguckt, aber ich war wahnsinnig froh, hier anfangen zu dürfen und dankbar. Das war sozusagen das Vorherrschende.
Hat dich diese Zeit dann härter gemacht?
ich habe damals so ein bisschen gemerkt, ich kann nicht mit allem, was mich bedrückt oder mich besorgt oder so, an allen immer gleich erzählen. Ich muss das erstmal so für mich behalten und dann damit selber umgehen. Und ja, das hat mich vielleicht so ein bisschen härter gemacht. Und natürlich mit den wachsenden Aufgaben, die dann so nach und nach kamen, wächst ja auch so ein Selbstbewusstsein. Und aber ich muss auch sagen, dass die Stimmung dann später in dem Ensemble, was dann unter Lux war, da waren wir, ich würde mal sagen, einfach sehr befreundet auch. Da musste man nicht so ellbogenmäßig unterwegs sein.
Ja.
Und das hat mir auch total gut getan.
Mit welcher Idee bist du denn nach Hamburg gekommen? Ich gehe da jetzt mal hin für 2 Jahre und dann geht's weiter? Oder, ach, ich mache jetzt erstmal Theater nach der Schauspielschule sozusagen und dann demnächst kommt der große Durchbruch im Film? Oder was waren so deine Ideen und inwieweit hat sich das dann auch so ergeben?
Nach der Schauspielschule dachte ich, glaube ich, ich will jetzt erstmal Theater machen, weil ich da auch noch überhaupt keinen Fuß in der Filmbranche drin hatte. Das kam dann so ein bisschen peu à peu. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich immer ausschließlich Film machen, aber da wusste ich irgendwie nicht, wie ich anfangen soll. Und dann bin ich sozusagen auf dieses Theaterpferd gestiegen. Und wie lange ich da in Hamburg bleiben würde, hatte ich, glaube ich, überhaupt keine Vorstellung. Es überrascht mich nach wie vor, dass ich jetzt hier so lange bleiben durfte oder geblieben bin, ja. Aber und genau, also die Idee, Film zu machen, ist eigentlich eher mit den Jahren immer größer geworden, dass ich das, also wie gesagt, erst kam ich daher, das war so die ursprüngliche Idee, dass ich eigentlich Film machen wollte, dann eben mit der Schauspielschule aufs Theater gekommen und dann habe ich irgendwann mal angefangen, habe ich mal eine Rolle im Tatort bekommen und dann hätte ich am liebsten immer mehr Film gemacht, aber das ist ja sowas, wo man auch nicht immer so einen Einfluss drauf hat und man ist im Theater ja auch sehr gebunden und nicht so flexibel, dass man immer alles mitnehmen kann, das ist leider so ein bisschen der...
Wie hast du denn Hamburg damals empfunden, außerhalb des Theaters?
Der Anfang war so ein bisschen schwer für mich, weil ich so mich sehr allein gefühlt habe. Aber die Stadt mochte ich eigentlich von Anfang an. Also ich finde, es gibt so diese kleinen Ballungszentren, also so die man so, wo man, die habe ich einfach von Anfang an sehr von der Atmosphäre her genossen und lieb gewonnen. Also sei es jetzt da Hafen, Elbe, der Kiez, es sind so einfach viele kleine Orte, die mir sehr immer mehr ans Herz gewachsen sind und eigentlich von Anfang an, also muss ich sagen. Und natürlich mit den Menschen, die man dann sich sammelt im Laufe der Zeit umso mehr.
Ist es denn jetzt so, dass dein Freundeskreis zur Hälfte aus Theatermenschen besteht?
Ja.
Und der Rest andere Kreative oder gibt es da auch mal ganz normale Menschen, die irgendwo im Büro sitzen oder handwerklichen Beruf nachgehen? Wobei das ja auch künstlerisch ist.
Ja, also ich würde auf jeden Fall alles dabei. Also vor allem spätestens durch meine Kinder.
Über die Kita lernt man immer Leute
genau.
Kennen. Ne?
Kinder, Hunde, Nachbarschaft, auf jeden Fall ganz einfach.
Und du wohnst jetzt auf St. Pauli. Das ist ja ein Stadtteil, wo, also auch für mich hatte das eine große Attraktivität, dahin zu gehen. Mhm. Und irgendwann denkt man, jetzt weiß nicht, morgens hier gleich wieder in die Ketchup-Pappen oder schlimmeren Dingen reinzutreten, dann raus.
Ja.
Hat es dich da immer gehalten? Gab es nie eine Überlegung, dahin zu ziehen, wo dein Publikum herkommt? Also eher so aus Winterhude oder anderen Orten?
Genau. Also ich sag jetzt mal so, die Pisse-Scheiße-Kotze-Fraktion, die ist wirklich schlimm. Also das wird mit den Jahren auch immer schlimmer. Oder jetzt so gestern oder was war, wann war, vorgestern Schlagermove oder irgendwie so einfach jedes Wochenende im Sommer ist irgendeine andere Großveranstaltung, wo man dann nicht dahin kommt, wo man gerne hin möchte. Das hat schon, ja, also ich denke da auch immer mal wieder drüber nach. Am Anfang nicht. Ich bin damals, als ich nach Hamburg gekommen bin, bin ich in die Bernhard-Nocht-Straße in Peter Jordans alte Wohnung über der Washington Bar gezogen. Das war ein super Start für mich.
Du hast ja schnell Freunde gehabt, ne?
Genau. Dann wurde das da irgendwie gentrifiziert und dann wurde ich raus.
Komplimentiert.
Ja, genau. Da tatsächlich haben sie es einfach wirklich alles verkommen lassen, dass durchgeregnet hat und ich hatte einen Monsterwasserschaden, einfach kam durchgeregnet bei mir. Und dann musste ich raus. Das war auch überhaupt ziemlich aufregend. Da sind ich wohnte ja dann genau gegen oder vorm Erotik Art Museum und dann wurde das in einer Nacht auch besetzt. Ich glaube, das waren so die Gängeviertel-Leute, die das dann so versucht haben, auch nochmal über Nacht irgendwie einzunehmen. Die sind dann alle durch mein Schlafzimmerfenster durchgekrabbelt und da rein. Ja, genau, das war irgendwie schon aufregend und toll da. Aber jedenfalls bin ich dann umgesiedelt worden. Ich musste dann in eine andere Wohnung und die dann im Endeffekt sich als ganz schön herausstellte. Und da bin ich dann jetzt bis heute geblieben. Aber ja, also ich habe ein durchaus sehr ambivalentes Verhältnis zu St. Pauli. Ich liebe es. Wenn ich vom Theater nach Hause komme und Reeperbahn aussteige, das hat für mich immer noch so einen Thrill, da durch diese bunte, lebendige Gegend durchzulaufen. Und gleichzeitig bin ich auch manchmal echt abgeturnt von Junggesellenabschieden. Und es bleibt halt spannend. Und die Menschen, die da wohnen, die gibt es auch nicht mehr lange. Das ist halt auch ein Schlag von Menschen, die sind interessant und die finde ich auch, das genieße ich auch. Und dann läuft mir die Domina über den Weg. Meine Kinder stehen vor Plakaten und sagen, Mama, wieso hat er nichts an und wieso hat er so ein Halsband und wieso ist er an so ein Brett angebunden? Und dann muss man erstmal Sachen erklären. Aber ich finde das auch irgendwie toll, dass die so groß werden und Polizisten sagen, sie sollen POCs nicht kontrollieren, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und das finde ich irgendwie cool. Aber wie gesagt, manchmal denke ich auch darüber nach, morgens aufzuwachen und einfach Vögel zwitschern zu hören. Und
in Alsterdorf oder so oder Wellingsbüttel.
Ja.
Wenn halb Deutschland nach St. Pauli geht, um zu feiern, wo gehst du denn feiern? Hast du die besten Feste nach Premieren dann im Nachtasyl oder?
Ja, im Nachtasyl finde ich es wirklich sehr schön. Das liebe ich sehr. Das finde ich einen tollen Ort. So viel muss ich gar nicht mehr feiern. Meine gute Freundin Carla hat ja das 439 und die besuche ich auch gelegentlich, wenn ich dazu Lust habe oder dann mal ist man eingeladen auf irgendwelchen Privatpartys oder sowas. Ich muss gar nicht mehr so in Kneipen unbedingt ausgehen und das immer seltener mache ich das tatsächlich. Aber nicht, weil ich das irgendwie blöd finde, sondern ich weiß nicht. Ich bin so oft abends weg, ich sag jetzt mal auch gezwungenermaßen, dass ich dann auch manchmal einfach ein bisschen ruhiger werde jetzt.
Wenn es nicht die Kneipen und die Feiern sind, was macht denn Hamburg sonst für dich aus?
Ich gehe ganz oft morgens, tatsächlich sehr oft an die Elbe nach Övelgönne und da lerne ich auch Text oder laufe da, gehe joggen oder treffe da alle möglichen Leute, die da jeden Morgen ihre Hunde Gassi gehen und mit denen Gassi gehen und ja, das liebe ich sehr und ich habe Lieblingscafés, wo ich unbedingt Kaffee trinken muss, oft.
Nenn mal eins.
Zum Beispiel die Johanna.
Ja,
das ist ein wichtiger Ort.
Und da isst du jeden Morgen eine Torte.
Mindestens. Ja. oft kann man mich da antreffen. Ich gehe auch gerne zum Textlernen einfach unter Leute. Also ich bin nicht die, die sich dann vergräbt und Ruhe braucht, sondern ich mag das, wenn es irgendwie so einen Grundarousal um mich rum gibt und Dinge passieren und ich dann mal kurz nochmal woanders hin abgelenkt bin, aber dann wieder auf meinen Text. Also so, oder jedenfalls fürchte ich mich vor diesem ganz stillen. Ich da, ja, genau.
Stille gibt es jetzt auch nicht, sondern Fragen der anderen Leute. Wir wollen mal reinhören.
Hallo, liebe Lisa Hagmeister. Ich bin Thies Sponholz, der geschäftsführende Direktor des Hotel de Fontenay. Ich würde sehr gerne von Ihnen wissen, nach welchen Kriterien wählen Sie ein Hotel aus?
Ich fahre ja sehr selten in Hotels, aber es gibt einen Ort, der ist in Österreich, wo sozusagen alle auf ihre Kosten kommen. Also sozusagen, man hat so ein bisschen, also man ist in wahnsinnig schöner Umgebung, man kann wandern. Das ist so eine Art, tatsächlich so ein Kinderhotel. Also als die Kinder noch klein waren, konnten die da alle miteinander spielen. Die waren irgendwie versorgt. Und genau, mein Freund war auch beschäftigt, weil man da eben so gut wandern kann und sportlich sein kann. Und ich konnte halt einfach abschalten und mal ins Bar oder irgendwie sowas gehen. Und das habe ich sehr selten gemacht, weil es natürlich seinen Preis hat. Aber wenn so alle auf ihre Kosten kommen und keiner so jammerig oder unzufrieden ist, das ist dann schon für Familien natürlich Gold wert.
Du sagst, du bist selten in Hotels, aber wenn du doch zum Film gehst,
genau, aber die wähle
was
ich
ist
natürlich
dir da so wichtig? Also wo kann man dich dann mit erfreuen? Also ich gucke zum Beispiel immer erstmal, wie groß der Fernseher ist, auch wenn ich keinen Fernseher gucke, aber ich finde es ganz furchtbar, wenn da so eine kleine Kiste nur steht.
Mhm. Okay, die mache ich tatsächlich auch fast nie an. Ich finde gutes Frühstück super, klar. Dann mega Deluxe, wenn es einen Pool gibt. Gibt es natürlich auch eher selten.
Beim Film schon, ne? Also ja. Eher selten.
Ja. Und ich bin auch, wenn es in der Stadt ist, dann auch total gerne im Zentrum, wenn dann alles um mich rum ist.
Bis auf in Frankfurt. Also ich zumindest. Weil da ist es echt mies, so beim Hauptbahnhof ja. Und so. So, wir hören mal in den nächsten Fragesteller rein.
Hallo Lisa Hagmeister, ich bin Agnes Tjarks, der Verkehrssenator der Stadt Hamburg und ich möchte gerne von Ihnen wissen, gibt es einen Weg in der Stadt, den Sie besonders gerne zurücklegen, weil er vielleicht besonders schön ist?
Oh ja, es gibt eine Straße, aber da vergesse ich immer den Namen von dieser Straße, der führt vom ungefähr zwischen Nobistor und dem Beginn der großen Brunnenstraße. Da, wo diese Ikea-Straße anfängt. Ja. Und dann.
Das ist die große Bergstraße, wo Ikea ist.
Genau.
Und wir wollen Ikea eigentlich nicht nennen, weil Ikea ist doof.
Okay, wir nennen es nicht.
Ja.
Aber wir wissen, welche Straße gemeint ist.
Ja.
Und da ist so eine Straße angelegt worden mit so ganz vielen Blumen. Und die wechseln auch. Also da sind dann jetzt zum Beispiel so, ist alles voller Kornblumen. Dann gibt es eine Zeit, da ist alles voller Tulpen. Aber das müssen wir unbedingt noch rausfinden, wie diese Straße heißt. Das ist ein mega tolles Städteprojekt gewesen. Das hat irgendjemand angelegt und es ist einfach mitten in der Stadt und es ist eine Oase geworden. Ja, leider.
Wir werden das über die üblichen Kanäle, wenn wir das bekannt geben, damit wir uns da alle mal treffen. In der Blumenstraße sozusagen.
Und da ist auch ein riesen Fahrradweg. Genau, die geht los bei der Holstenstraße und dann eben da Richtung. Mhm. Ja.
Hamburg ist für egal welchen Senator man fragt, man kriegt immer eine andere Antwort. Es ist eine Kulturstadt, es ist eine Musicalstadt, es ist eine nachhaltige Stadt. Es sollte auch mal eine olympische Stadt werden oder eine Sportstadt, will es auch sein. Was ist es denn für dich vor allen Dingen, also neben der Tatsache, dass es Wohnort ist und Familienmittelpunkt? Also wo ist Hamburg am stärksten, in welchen Bereichen?
Es ist natürlich, leider muss man sagen, wirklich eine Blase noch, weil es einfach wirklich eine Kulturstadt ist, wo sogar der Kulturetat noch vergrößert wird, wo hingegen in anderen Städten verkleinert, in anderen Gegenden verkleinert, wo das wirklich so hochgehalten wird, wo Integration hochgehalten wird, wo Multikulti irgendwie nicht als was Schlechtes dargestellt wird. Also das finde ich wirklich sehr besonders und bin ich auch irgendwie wahnsinnig, ja, finde ich großartig und das hoffe ich einfach, dass das so bleibt. Und genau, mit einem St. Pauli-Fußballverein, der irgendwie so für die Dinge steht, für auch gegen rechts und so wie er ist. Und ja, das finde ich toll.
Guckst du denn gerne Sport, wo du den FC St. Pauli ansprichst? Gehst du irgendwo, kaufst dir mal ein Ticket für irgendwas?
Also ich war jetzt ein paar Mal mit im Stadion tatsächlich, weil meine Jungs, sage ich jetzt mal, das feiern. Ich gucke das so mit und genieße das dabei. Aber
du genießt dann eher die Freude deiner Jungs.
Genau.
Als die Tore des FC St. Pauli.
Ja, tatsächlich ist das für mich echt zu spannend. Ich drehe da durch, kann da gar nicht hingucken. Meine Nerven sind dafür nicht gemacht. Wenn ich dann für irgendjemanden bin, dann leide ich einfach, wenn das nicht läuft. Und das ist ja dann mitunter so.
Und man kann sehr gut leiden im Melantor-Stadion. Das haben die letzten Spiele ja gezeigt. Du sagst, Hamburg ist dein Familienmittelpunkt und da ist jetzt nun auch noch dein Lieblingsarbeitgeber. Gäbe es denn trotzdem auch ein Kriterium, hier irgendwann wegzugehen? Also ich meine, du bist ja auch ein sehr politischer Mensch und Hamburg ist immer noch die Insel der Glückseligen. Die AfD hat hier laut Sonntagsfrage immer noch die wenigsten Fans und Unterstützer. Wenn das mal anders werden könnte? Also
ja, also haben da schon zu Hause drüber geredet. Ich kann das irgendwie noch nicht richtig denken, weil so irgendwie, ich war jetzt mit meiner Familie ein halbes Jahr in Neuseeland und da war das sozusagen ja immer so ein bisschen vor der Nase, kann man sich das vorstellen, auszuwandern, so, weil es ja, genau, was du sagst, eben einem auch schwanen könnte, dass es da irgendwie so eine sehr düstere Perspektive gibt. Ich fand das so schwer, mir vorzustellen und habe dann noch Scheuklappen davor. Aber klar, wenn es ganz schlimm läuft, will man da nicht Teil von sein. Aber erstmal bin ich noch nicht so weit. Also und auch was die Alternative ist, dann hier wäre, ist natürlich auch krass. Also dann, was bedeutet das, im Widerstand die ganze Zeit zu sein? Und was bedeutet das für die eigene Arbeit? Kann man dann überhaupt noch, will dann, also ist dann das, was man macht, eigentlich überhaupt noch? Wird es dann noch abgefragt oder gebraucht? Also ja, also es ist ein sehr komplexes, schwieriges Thema für mich. Und ich kann das aber irgendwie noch nicht sagen.
Du hast dich also beurlauben lassen, 6 Monate vom Thalia? Und also, warum Neuseeland? Habt ihr Flaschendrehen gemacht oder gab es da Bezugspunkte?
Also das war ein sehr großer Traum von meinem Partner und irgendwann habe ich gemerkt, das war so wichtig, dass ich das mitgemacht habe. Und ich war da sehr kritisch, ich hatte da auch Angst davor. Und das ging auch tatsächlich eigentlich nur, weil es diesen Intendantenwechsel gab, weil normalerweise hat man ja ein irres Repertoire von was weiß ich wie viel Stücken und dann hätte das jetzt das Ensemble übernehmen müssen und das hätte ich auch asozial gefunden, dann zu sagen, übrigens, tschüss und mach. Ich glaube, das, genau, und weil aber einmal Tabula Rasa gemacht wurde mit den ganzen Stücken und ja alles von sozusagen null wieder angefangen hat, war das eine Möglichkeit zu sagen, ich fange ein halbes Jahr später sozusagen mit meinem Vertrag an. Und ja, Neuseeland kam eben durch meinen Partner, der das einfach sich schon immer mal...
War das so die klassische Herr-der-Ringe-Nummer, seitdem viele Jungs vor allen Dingen irgendwann mal nach Neuseeland wollen?
Nee, damit hat das glaube ich nichts zu tun, aber natürlich trotzdem diese Vorstellung von Abgeschiedenheit in wilder Natur, das, glaube ich, hat eine große Rolle für ihn gespielt.
Und dann habt ihr da jeden Quadratmeter bereist oder seid ihr einfach nur in Auckland geblieben oder an einem anderen festen Ort?
wir, also die Idee war, sich einmal irgend, also wirklich so eine Art von Lebensgefühl entwickeln zu können. Also was jetzt bedeutet, nicht die ganze Zeit rumzureisen, sondern wie so ein auch wirklich versuchen, Alltag zu haben und Gewohnheiten auch und Freunde und so. Also die Kinder sind ja auch mitgekommen und das, dann mussten die ja auch da zur Schule gehen. Mhm. Und ja, ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Also es war wirklich toll, aber wir hatten auch wirklich Glück. Wenn ein paar Sachen nicht so eingetroffen werden, wie wir es da angetroffen haben, dann hätte es auch echt in die Hose gehen können. Aber wir haben wirklich einen sehr, sehr schönen Ort gefunden, wo wir dann untergekommen sind. Die Kinder hatten eine tolle Schule. Ja, wir haben Kontakt zu Menschen gehabt, wo man sich gleich so wirklich aufgenommen gefühlt hat. Also wir hatten da einen Freund, in dessen soziales Umfeld wir sozusagen einfließen konnten, was natürlich wahnsinnig viel wert war. Ja, genau. Und dann sind wir aber, wir waren in diesem deutschen Winter dort, das heißt, dort war Sommer und hatten, die Kinder hatten dann über Weihnachten da Sommerferien und da haben wir uns dann einen Camper gemietet und sind einmal komplett um die beiden Inseln rumgefahren. Mhm. Also wir hatten da sozusagen feste Base und aber auch rumreisen.
Hat das deinen Blick auf Hamburg in irgendeiner Form verändert?
Ich habe gemerkt, wie gerne ich es habe. Also, dass ich auch gemerkt habe, wie, also, obwohl ich es genossen habe, bin ich wahnsinnig gern auch wieder zurückgekommen. Und aber auch, natürlich auch deswegen, weil ich gesehen habe, wie schwierig das wäre, meinen Beruf dort zu machen. Also unmöglich erstmal. Oder man muss sich irgendeine Nische erkämpfen. Oder ich hätte anfangen müssen, mit was ganz anderem Pilze züchten oder whatever.
Wäre auch eine Möglichkeit, Pilze zu züchten. Kommen wir nochmal zu deiner Arbeit. Es ist ja das eine, bei einer Premiere umjubelt zu werden, viel Applaus zu bekommen. Nur davor stehen ja ein paar Wochen Text lernen unter Leuten bei dir und auch Proben. Wie findest du denn Proben? Es gibt, also Schauspieler kann man, glaube ich, in zwei Gruppen einteilen. Die einen hassen Proben und die anderen lieben es auszuprobieren. Zu welcher Gruppe gehörst du?
Ich genieße vor allem, wenn man in einer guten Kombo gerade ist, was man ja bestenfalls ist, dann einfach sich jeden Tag zu treffen und die wiederzusehen und sich so einfach, ja, sich wieder zu begegnen. Was ich tatsächlich mit immer härter finde, ist dieses morgens, abends, morgens, abends. Also dieses abends immer nochmal neu wieder sich aufzuraffen und zur Probe zu gehen. Also Vorstellung ist klar, die ist eben abends, sonst eben Augen auf bei der Berufswahl. Aber also ich finde einmal Intensivproben mega und da habe ich auch Lust und das finde ich toll. Aber dieses abends dann nochmal auch gerade mit Familie oder so, das finde ich echt quälend. Und da würde ich gerne, das würde ich gerne ändern.
Möchtest lieber Nachmittagsvorführungen haben?
Nee, wie gesagt, Vorstellung geht abends. Das liegt ja auch in der Natur der Sache, das ist irgendwie richtig. Aber das, dass man da nochmal sich immer zum Proben aufraffen muss, das finde ich irgendwie quälend.
Bist du denn, ja, alles nur unter uns hier. bist du denn, ich sag mal, berufsmäßig wusstest du das ja, dass du spät arbeitest oder lange arbeiten musst am Tag.
Ja.
Und dann kommen Kinder und man steht morgens um 5 oder um 6 auf oder wie auch immer. Wie kriegst du das hin? Bist du die Mutti, die sich dann hinterher nochmal hinlegt?
Das hätte ich gerne gekonnt, das konnte ich immer nicht, weil ich kann, wenn ich einmal aufgestanden bin, dann muss irgendwie losgehen. Man war einfach lange Zeit sehr, sehr müde.
Bist du denn so jemand, die sagt, so Mittagsschlaf oder so mal zwischendurch? Und vor so Stücken? Also ich kenne durchaus auch recht erfolgreiche Fernsehmoderatorinnen, die sich kurz vor einer Live-Sendung nochmal so für 10 Minuten irgendwie hinlegen.
Ja,
und kurz. Ich könnte es ja auch nicht. Bin vor lauter Aufregung, würde ich die Augen nicht zukriegen, weil ich Angst hätte, dass die Leute da gleich alleine stehen, weil man irgendwie viel zu lange schläft.
Ja, ja, genau. Nee, toll. Große Qualität, wenn man das kann. Ich leider nicht.
Wir kommen zu Wissenswerten und dann kommst du, unsere kleine Rubrik, wo ich ein paar Fakten vorlesen werde. Hamburg gilt heute als Europas wichtigster Handelsplatz für Rohkaffee und als weltweit bedeutendster Standort des Kaffeeumschlags. Jährlich werden in Hamburger Hafen rund 700.000 Tonnen Kaffee umgeschlagen, wobei mehr als die Hälfte des deutschen Kaffeeimports über die Hansestadt läuft. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten und wie viel?
Sehr gute Frage für mich. Also, ich liebe Kaffee. Ich trinke Hafer-Cappuccino oder Flat White. Und ja, sehr gerne einfach in einem guten Kaffee.
Sehr gut. Und wie viel?
Ja, muss gar nicht
Bist
so viel.
Bist du so jemand, die um eine 13 Uhr aufhört mit Kaffee trinken? Oder?
Unterschiedlich. Also manchmal habe ich auch einfach nur einen am Morgen und wenn ich nochmal jemanden treffe, dann einmal am Nachmittag. Und wenn das dann aus Versehen zu spät geworden ist, dann nochmal spät.
Okay. Hamburg ist ein Pionier der Abfallverbrennung und nahm 1896 als erste europäische Großstadt eine Müllverbrennungsanlage in Betrieb. Heute wird der nicht recycelbare Restmüll zur Gewinnung von Strom und Fernwärme genutzt. Was tust du persönlich, um Müll zu reduzieren?
Müll zu reduzieren. Also natürlich trenne ich meinen Müll und wenn er dann abgeholt wird in den richtigen Tonnen. Ansonsten finde ich dieses Unverpackt-System super, was bei mir manchmal daran scheitert, dass man dann immer dann nicht gerade seine Behältnisse dabei hat, wenn man nicht extra nur dafür losgezogen ist. Aber ja, das finde ich eigentlich eine super Idee.
Gemessen an der Einwohnerzahl hat Hamburg die höchste Clubdichte in Deutschland. Die Musikspielstätten konzentrieren sich stark auf den Bezirk Hamburg-Mitte mit dem Kiez rund um St. Pauli und die Schanze. Bist du jemand, die lieber in kleine schmuddelige Clubs geht, um dort auch mal eine neue Band zu entdecken und gar nicht zu wissen, was da auf dich zukommt? Oder gehst du auf Nummer sicher und treibst dich vor allen Dingen in großen Stadien, Konzerten rum?
Oh nee, ersteres auf jeden Fall.
Ich ahnte es. Hast du denn trotzdem ein Guilty Pleasure? Also eine Band, wo du sagst, das hättest du mir jetzt nicht zugetraut, dass ich die auch gerne höre. Deutschen Schlager oder...
Nee. Gestern war ich mit meinem Sohn im König der Löwen Musical zum ersten Mal, seit ich hier bin.
Verrückt.
Und ja, wirklich
also
verrückt.
Also ich bin kein ausgesprochener Musical-Fan, aber selbst ich war schon da.
Und ich weiß nicht, ob man das jetzt als Guilty Pleasure bezeichnet.
Ja, doch, durchaus. Auf jeden Fall.
Und ich muss sagen, it was a pleasure. Mhm. Also überraschenderweise, ich habe das irgendwie gemacht, weil er sich das gewünscht hat und ein Freund so reizend war und der da mitmacht sozusagen, das uns ermöglicht hat. Und ich war wirklich positiv überrascht. Ich konnte das durchaus genießen, da mit der Fähre rüber und...
Du wirst jetzt ganz viele Musical-Einladungen für Premierenveranstaltungen bekommen, da bin ich mir ganz sicher.
Meinst du? Ja. Na, wir werden sehen.
Wenn wir schon von Guilty Pleasure sprechen, lineares Fernsehen, gibt es denn so Serien, wo du sagst, okay, die schauspielerische Leistung ist jetzt nicht so geil, aber trotzdem gucke ich mir unglaublich gerne die Schule am See an oder was auch immer?
Nicht mehr. Also als Kind habe ich echt gerne Schwarzwaldklinik und Lindenstraße und sowas geguckt. Das hat dann aber abrupt aufgehört und ich gucke eigentlich wirklich überhaupt keine sowas mehr.
Hatte ich denn die Lindenstraße quasi in den Schauspielberuf getrieben oder?
Weiß ich nicht.
Hat es das nicht verhindert zumindest?
Nee, genau. Also ich glaube, das ist alles, das kann ich gar nicht sagen. Aber insgesamt hat mich das Medium trotzdem immer sehr... Ich habe einfach echt gerne Fernsehen geguckt als Kind, muss ich schon sagen. Alles Mögliche. Aber auch von bis. Also nicht, dass ich so viel Fernsehen durfte, aber wenn, habe ich einfach wahnsinnig gern gemacht.
Du machst ja auch durchaus Fernsehen bzw. Filme. Jetzt sind ja die Systeme Theater und Film, die sind ja nicht immer korrespondierend sozusagen. Also
nein.
Deine Stücke sind ein Jahr vorher schon geplant und so weiter. Und Film- und Fernsehanfragen kommen relativ kurzfristig. Das kann dann auch mal 3 Wochen vor Drehstart irgendwie sein. Mhm. Wie sehr ärgert es dich, dann jedes Mal absagen zu müssen, beziehungsweise was muss denn ein Projekt haben, dass du zur Intendantin gehst und sagst, ich muss das dringend machen?
Ja, also es ist echt schmerzlich, wenn man Sachen absagen muss. Und das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, da war ich eigentlich fest besetzt und es war klar, das wäre sich einfach total in die Quere gekommen und ich konnte nicht beides machen. Und das war tatsächlich, als ich das Angebot hatte, von Fatih Akin, also Amrum, zu machen. Das war auch nicht einfach, muss ich sagen, da rauszukommen aus der Produktion. Theater ist ja teilweise dann auch sehr beleidigt, weil es sich dann sozusagen degradiert fühlt, dass man jetzt das andere vorzieht und nicht sich für das Theater in dem Fall entscheidet, wobei ich das auch albern finde, weil man macht die ganze Zeit da Theater und das ist klar, dass es einfach einzelne Projekte gibt. Also das, und in dem Fall sprach das ja auch für sich selbst, dass man das machen muss und das ging dann auch. Aber genau, manchmal ist es nicht einfach und ich habe auch immer wieder Bauchschmerzen, wenn ich so merke, so, oh, das wird jetzt wieder total knirsch und da müssen wir jetzt wieder basteln, dass das irgendwie geht. Und manchmal gibt es eben auch Vorstellungen, die sind angesagt und das wird jetzt auch immer früher, dass da schon der Spielplan feststeht und dass dann, und wenn dann eine Filmproduktion anfragt und sagt, da zum Beispiel, jetzt ist da wieder so ein Fall, wo es eventuell bestimmte Locations nur an bestimmten Tagen gemietet werden können, wo dann aber schon klar ist, da ist eine Vorstellung. Also es ist echt manchmal bitter. Aber inshallah, dass es oft gut geht.
Gibt es denn ein Projekt, wo du sagst, also auch so eine Reihe oder so, wo du sagst, okay, jetzt muss ich wirklich mal nochmal ein Jahr Pause machen, so wie du jetzt ein halbes Jahr aus privaten Gründen ja nach Neuseeland gegangen bist, dass du bei irgendeiner Reihe mitmachst? Dein Kollege Hans Löw hat das ja auch hingekriegt, zum Beispiel.
Ja, welche Reihe hat der denn nochmal?
Naja, der hat also zumindest die Liebeskind, das waren ja wahrscheinlich auch sehr umfangreiche Dreharbeiten.
Genau, aber der war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr fest im Haus. Also reizen würde mich das total, so eine gute Serie oder Reihe zu machen oder Miniserie, da hätte ich total Bock zu und müsste ich dann einfach gucken, wie ich das dann hinkriegen kann oder was es dann für Lösungen gibt. Aber im Moment ist sowas erstmal nicht in der Pipeline, deswegen muss ich mir jetzt auch noch nicht den Kopf drüber zermartern. Aber das wäre natürlich auch, genau, das sind dann oft so die Dilemmata, wie sagt man?
Das weiß ich nicht. Auf der Bühne gelingt dir alles. Also du kannst alles spielen, du kannst alles vorgeben, zu sein und zu können. Was fehlt dir denn so im Privaten oder im Alltag, was du einfach nicht hinkriegst? Also ich kann zum Beispiel, handwerklich bin ich gänzlich unbegabt.
Ich bin auch im Handwerklichen nicht so begabt. Ich traue mir auch nicht so viel zu. Ja, auf der Bühne ist es tatsächlich so, dass man da, also dieses angstfrei sein, das bin ich tatsächlich auf der Bühne leichter oder da ist es sozusagen einfach so antrainiert, dass man über Grenzen rübergeht, aber sich einfach nicht darüber Gedanken machen, ob da eine Grenze ist oder nicht. Und ich denke einfach im Privaten sehr viel über Grenzen anderer nach. Und das finde ich auch manchmal, also es ist natürlich auch jetzt nicht nur eine schlechte Eigenschaft.
Nein, durchaus nicht.
Aber ich glaube, das hemmt mich oft sehr. Und das ist ja diese Ängstlichkeit, so würde ich das nennen, die ich so ein bisschen zum Glück auf der Bühne nicht so empfinde.
An welcher Stelle findet denn der Wechsel statt von der zurückhaltenden Lisa hin zum, ich sag jetzt mal, zum Bühnenbiest, die irgendwie alles grenzenlos kann? Findet das quasi mit dem Klamottenwechsel statt in der Umkleidekabine oder wirklich erst, wenn das Licht angeht oder vielleicht schon morgens, wenn du die Wohnung verlässt? Wo ist da so der Punkt, dass du in deine Rolle schlüpfst und diese Sorgen oder diese Bedenken irgendwie hinter dich lässt?
unterschiedlich. Manchmal, wenn ich mich schon damit beschäftige, sozusagen, wenn ich Text durchmache zu Hause, aber dann gibt es ja scheinbar schon die Figur, weil, also manchmal auch, wenn man noch in der Figurenfindung ist, also es gibt ja wahnsinnig viele Türen, sage ich jetzt mal, in eine Rolle rein. Manchmal ist das das Kostüm, manchmal switcht es an mit dem Kostüm, manchmal ist es eine Perücke, die einem wahnsinnig helfen kann, manchmal ist es ein Satz, den man sagt, wie die Figur sie sagt. Manchmal ist es, wie man zum ersten Mal irgendwas ausprobiert, eine Körperlichkeit. Manchmal ist es, den Partner zu sehen, den Bühnenpart oder Partnerin, wie, und sich irgendwie in Kontext zusammenzusetzen. Also kann schon sein, dass ich manchmal an was denke und dann gibt es schon eine innerliche Transformation. Also das ist, ja genau, je nachdem, wo die Pforte oder die The Gate ist.
Rituale und Aberglaube sind ja Dinge, die im Schauspielbetrieb doch sehr verbreitet sind. Mhm. Was hast du denn so an dir? Gehst du immer nur von links auf die Bühne oder, keine Ahnung, ziehst du erst die Strümpfe an und dann die Perücke oder?
Ja, also ich bin nicht sehr davon betroffen. Es gab mal so Zeiten, wo ich auch so Sachen gemacht habe, wie ich muss jetzt auf der oder der Linie laufen oder das muss genau die, also so Quatsch einfach so, aber ich habe eigentlich keine Rituale, muss ich sagen, die ablaufen müssen, damit ich dann denke, es kann klappen. Also nee, bin ich eigentlich nicht so betroffen von.
Wie schnell kommst du denn aus deinem Arbeitstunnel raus? Ich sag mal, Kinder helfen ja in der Realität wieder stattzufinden, ja. Wenn du jetzt abends vom Spielen kommst, werden die wahrscheinlich ja nicht mehr wach sein. Das wird dir ja helfen, weil dazwischen liegt die Nacht. Aber wenn du jetzt so von der Probe kommst, zack, umgeschaltet und die Apfelspalten geschnitten oder wie geht das?
Also wenn eine Probe gut läuft oder eine Szene gut läuft, zack, bumm, aus, vorbei, alles bestens, kann ich sofort. Aber wenn es nicht gut läuft, dann nehme ich das mit. Und dann ist es aber nicht jetzt, dass ich die Rolle dann mittrage, also vielleicht im Sinne von oh, weiter drüber Hirn, aber genau so dieses, oh, wieso geht das nicht, warum klappt das nicht, ich hab's noch nicht. Das kann mich verfolgen bis ins, weiß
bis
nicht.
Bis in Schlaf.
Ja, auf jeden
Oder
Fall.
Oder in die Schlaflosigkeit.
Ja, genau. Dann, ja, auf jeden Fall. Dann wälze ich mich, dann quäle ich mich.
Okay. Abgesehen vom Handwerk, was du nicht kannst, was machst du denn grundsätzlich gerne, um deinen Alltag zu bewältigen?
Ich mache tatsächlich viel Yoga. Also das finde ich, ist für mich eine ganz große Kraftquelle. Dann so dieses nochmal vorher, bevor ich irgendwie anfange zu proben, also wie gesagt, an die Elbe zu fahren, da einfach nochmal kurz sitzen, Text machen, Kaffee trinken, das sind so meine, das ist wie so ein kurzes Aufladen und dann kann's losgehen. Ja, also mit meiner Familie sein stärkt mich sehr. Ist ein wahnsinnig guter Antipode zu diesem Beruf für mich.
Wann musstest du denn das letzte Mal quasi beruflich etwas Neues lernen? Also in der Schauspielschule, klassischerweise lernt man ja eine ganze Menge, sich abzurollen und zu fechten und zu singen und zu tanzen und so weiter. Jetzt bist du schon 20 Jahre am Thalia, um das nochmal zu sagen. Gab es dann mal irgendwie doch wieder eine Herausforderung, dass du gesagt hast, oh, okay, da muss ich mich jetzt nochmal hinsetzen oder muss mir eine Trainerin holen?
Also ich musste nochmal Gitarre spielen für einen Film. Das fand ich herausfordernd, weil das haben meine Finger am Anfang gar nicht so richtig mitgemacht. Bei Fattig musste ich Holz hacken.
Und das als Stadtmensch.
Ja, das hat aber durchaus Spaß gemacht. Ja, sonst fällt mir jetzt gerade gar nicht so richtig was ein. Überleg nochmal.
Gitarre spielen, da sind wir beim Thema Musik. Das ist ja etwas, wo Schauspieler auch eine große Leidenschaft drin finden irgendwie. Was ist denn für dich Musik?
Ich genieße sehr, selber zu singen. Mhm. Ich singe total gerne. Ich war auch leidenschaftlich gerne im Chor, als ich noch nicht im Theater war. Ich habe Klavier gespielt. Ich habe im Moment kein eigenes Klavier, deswegen ist, aber wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin, dann mache ich das durchaus auch. Jedes Weihnachten wieder dieselben.
Stille Nacht, heilige Nacht. Okay.
You know what I'm talking about. Tatsächlich, wenn man mich so fragt, was hörst denn du so für Musik? Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
Was hörst denn du so für Musik? Ja,
oh. Jetzt waren wir gar nicht mehr viel auf Konzerten. Bevor wir nach Neuseeland gefahren sind, da habe ich Delia Yildirim in der Philharmonie gehört. Das fand ich toll und die finde ich auch super.
Gab es mal eine Idee, selber irgendwie Rockstar zu werden? Oder ist es einfach nur daran gescheitert, dass du keine Gitarre spielen kannst?
Ich wollte auch immer gerne eine Band haben. Davon träumt natürlich jeder. Dann hatte ich ja dieses eine Projekt mit Jensen, mit Jens Rachut. Das ist so ein Hamburger Urgestein, der so Musikprojekte macht, so Punk. Mhm. Und da hat er mich gefragt, ob ich mal eine Runde mitmachen will. Und dann haben wir sogar 2 oder 3 Alben miteinander aufgenommen. Es war mega für mich, weil ich musste einfach nur von coolen Musikern Sachen einsingen im Studio. Und wir haben halt tatsächlich auch eine Tour gemacht. Das war super für mich.
Wie hieß denn die Band dann?
Nuclear Rape Fuck Bomb.
Okay, das merken wir uns.
Musst du dir merken, auf jeden Fall. Und wir haben sogar mal auf der Fusion gespielt damit und wir haben eben, wie gesagt, eine Tour gemacht. Aber dann hat er sich auch wieder neuen Projekten gewidmet und macht natürlich schon lange anderes Zeug wieder. Das war total toll und ja, eben super für mich. Was wollte ich eigentlich noch erzählen?
Ja, du wolltest erzählen, dass du eigentlich eine Band und Musik-Superstar werden wolltest.
Ich wollte sogar mal wirklich, habe mal darüber nachgedacht, Gesang zu studieren und habe dann aber gemerkt, dass ich einfach mit meiner Stimme mich zu angreifbar fühle. Wenn irgendwas ist, dann, also natürlich je ausgebildeter die Stimme ist, desto stärker ist die auch und widerstandskräftiger, aber einfach beim Schauspiel, da kann man einfach alles benutzen. Wenn die Stimme irgendwie angegriffen ist, ist aus der Ofen. Die hören ja dann auch sofort auf, wenn sie mal erkältet sind oder so. Beim Theater ist egal. Das ist dann geil. Du bist heiser, noch besser. Also da geht immer noch irgendwas. Aber genau, das war mir damals zu tricky und ich war mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt da mithalten kann. Aber dann habe ich mal so ich hatte Gesangsunterricht und habe da so italienische Arien gesungen und fand ich mega. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Und dann habe ich aber stattdessen einfach nur Italienisch gelernt und bin Schauspielerin geworden.
Was mir nie Spaß macht, ist ein Ende zu finden, denn wir sind schon kurz davor.
Okay.
Wir haben noch 2 Fragen, die ich dir stellen möchte, weil ich sie jedem stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also, ich hoffe, mich zu sehen, wie ich einfach so ein bisschen selber mehr entscheiden kann zwischen was will ich machen und weniger so Sachzwängen, was ich machen muss, ausgesetzt zu sein und ein bisschen mehr eigene Handlungsspielraum zu spüren.
Mhm. Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich hoffe es zu sehen, dass es sich einfach diese alternative Lebensweise, dass es das hochhält, dass es ein Leuchtfeuer für Integration und Kreativität bleibt und dass der braune Muff draußen bleibt.
Liebe Lisa, das war eine ganz schöne Stunde. Nicht nur ich habe das sehr genossen, sondern wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Einblicke in dein wunderbares Theaterleben und auch ein bisschen in deine Persönlichkeit. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ahoi, vielen Dank.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.